Yes, da sind wir. Hallo zusammen. Fuppes und Rap geht in die erste Saison und am ersten Spieltag haben wir für euch direkt eine Knallerbegegnung. Und zwar ist Pimpf hier im Podcast, der Rapper aus Hof Geismar, den viele von euch wahrscheinlich durchs Video-Battle-Turnier VBT kennen. Der ist mittlerweile in etwas anderen Sphären unterwegs. Zwar macht er immer noch ab und zu einige Tracks, die in die Richtung gehen, aber hauptsächlich hat er sich in der letzten Zeit um persönlichere Themen und um auch politische Themen gekümmert. Da sprechen wir natürlich im Podcast drüber. Er ist mittlerweile ein etablierter Künstler, hat Features mit Umse oder auch Weekend gemacht, den viele von euch ja wahrscheinlich auch noch aus dem VBT kennen, und diverse andere Releases gemacht. Zuletzt gab es die Final Waff Playlist auf Spotify mit neuer Musik von ihm. Er erklärt uns, was ein Playlistenalbum überhaupt ist und warum er mit seinen Releases in letzter Zeit das Sticker-Game ordentlich revolutioniert hat. Wir haben zusätzlich noch über seine Anfangszeit als Rapper gesprochen, warum er Battle Rap feiert, bei Formaten wie Don't Let the Label Label You aber wahrscheinlich nicht mithalten könnte, wie er Politik und Rap in Kombination sieht und wie er sich bei deutschem und internationalem Fußball positioniert. Es war ein tolles Interview, kurzweiliges Gespräch mit Pimpf am Tag des Champions League Finals. Ist jetzt ein bisschen länger her, deswegen haben wir über die allerneuesten Songs auf seiner Playlist noch nicht reden können. Hindert euch wahrscheinlich nicht daran, trotzdem mal bei Spotify auf der Playlist nachzuschauen. Ganz viel Spaß jetzt bei der ersten Folge Fuppes und Rap mit Pimpf.
Der Podcast Fuppes und Rap wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de.
Hi Pimpf, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Moin, vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Erste, ne?
Du bist der Erste. Ganz
große
genau.
Ehre. Aber ich bin natürlich auch der prädestinierte Gesprächspartner für Fußball und Rap, oder?
Absolut. Deswegen wollte ich auch ganz gerne mit dir starten, weil ich mir das im Vorhinein ein bisschen so ausgedacht habe, dass es ganz cool wäre, mit dir zu starten, weil du ein paar Dinge ja ganz gut miteinander verbindest, ja, die wir innerhalb vom Podcast hier gerne ansprechen würden. Ist ein bisschen episodisch gedacht tatsächlich. Ich würde das ganz gerne monatlich machen und erstmal für die nächsten 10, weil ich glaube, dann ein bisschen Pause und dann das sich ein bisschen setzen lassen und dann gucken, wie die Resonanzen so sind und wer dann vielleicht auch auf einen zukommt und mal sagt, hey, cool oder nicht so cool.
Ich bin voll gespannt. Irgendwann gehen dir vielleicht doch die Gesprächspartner aus oder so. Auf jeden Fall bin ich voll gespannt, wen du da so aus dem Hut zauberst, weil so eng ist ja Fußball und Rap für viele auch gar nicht verbandelt so, ne?
Ja, genau, das stimmt. Aber ich glaube, es gibt schon einige Protagonisten, die beides noch verbinden. Und wenn man sich den Nico von Backspin anguckt, der das ja wirklich auf eine sehr, sehr gute Art und Weise, wie ich finde, mache, ist jetzt schon der erste Name-Drop, ist auch nicht schlecht, ja. dann kann man, glaube ich, eigentlich sehen, wie man das Ganze schön umsetzen kann. Wir haben ja so ein bisschen andere Themen quasi, also Themen sind die gleichen, aber so ein bisschen andere Merkmale, die wir ganz gerne nach vorne holen wollen. Aber um nochmal zum Anfang zu kommen, wir haben ja Zeit angesprochen. Zeit ist bei dir momentan bei deinem musikalischen Werdegang ein ganz gutes Ding, weil du nutzt die Zeit in letzter Zeit sehr gut für neuen Output. Freitag released, Molly heißt das Ganze und sieht nicht nur anders aus, wenn man sich das Video angeguckt hat, sondern hört sich auch komplett anders an als das, was du in letzter Zeit gemacht hast. Woher kommt der Switch, was davor war, kommen wir gleich noch zu, woher kommt der Switch und warum hast du da tierisch Bock drauf gehabt, weil dass du da drauf Bock gehabt hast, sieht man dir im Video an.
Das ist tatsächlich irgendwie jetzt gar nicht so krass geplant gewesen, dass das so passiert, also ich habe eigentlich so ein bisschen im Hintergrund an so einem klassischen Pimpf-Album gearbeitet, irgendwie viele persönliche Themen, viele ruhigere Songs auch und so, und im Zuge der ganzen Veröffentlichungen, die ich so über das gesamte Jahr eigentlich hatte, so viele schwere Themen angesprochen, politische Songs gemacht, die aber auch immer direkt rausgehauen und einfach auch über diese Möglichkeit des direkt raushauens kriegst du ja ein direktes Feedback und das hat mich irgendwie einfach krass beflügelt, getragen und dann hat mir das auf einmal wieder tierisch Spaß gemacht, einfach jeden Tag aufzustehen und Musik zu machen, was lange Zeit nicht so war und ja, eben irgendwie durch diese neu dazu gewonnene Energie kam das dann halt auch einfach mal jetzt ein bisschen zu wieder positiveren, lockeren Songs, die nicht immer ganz so schwer sind, die sind einfach entstanden aus dieser Energie plus aus vielleicht auch ein bisschen Feedback, was ich von Leuten bekommen habe, die gesagt haben, yo, keine Ahnung, ich arbeite bis 17:30, ich habe keinen Bock mehr danach noch, liegt dann auf die Schiene der Geschichte reinzuhören und eine Geschichtsstunde zu haben. Was ich auch nachvollziehen konnte so und das selber auch, also die Welt ist gerade so grau und so dunkel und es gibt so viele irgendwie scheiß Dinge, die gerade passieren und dann habe ich mir damit jetzt auch einfach so ein bisschen so eine Wohlfühlzone geschaffen, wo ich einfach die Welt vielleicht auch ein bisschen glücklicher, fröhlicher schreiben kann und irgendwie, weiß ich nicht, auch Leute so aus diesem Sumpf, in dem ich mich befinde, dass ich irgendwie die ganze Zeit da sitze und denke so, das kann doch nicht sein, dass das passiert und dass hier schon wieder nur Scheiße passiert und jeden Tag irgendwie Videos von Polizeigewalt in meiner Timeline und irgendwie jetzt so der neue Stuff, der soll einfach mal ein bisschen da rausholen und ja, genau, das, da war jetzt quasi Molly der Startschuss und mal gucken, wo es da jetzt so hingeht mit dem ganzen Zeug.
Also es geht in nächster Zeit wahrscheinlich eher in die Richtung von Molly als in die politischen Songs von davor.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie ganz strikt abgrenze oder sowas und sage, jetzt mache ich unpolitische Sachen. Ich verstehe mich schon grundsätzlich als einen politischen Typen, habe jetzt aber auch ganz klar irgendwie mich positioniert, alles ausgelotet so und möchte auch nicht nur Musik für eine linke Bubble machen, sondern will auch, sage ich mal, normale Leute erreichen und die dann so irgendwie über so Sachen vielleicht an politische Inhalte ranführen, die sonst vielleicht nicht so empfänglich wären.
Hast du denn das Gefühl, du bist da irgendwie fertig mit? Also das klingt jetzt gerade bei dir so, dass du viel von dem, was dein Mindset angeht in politischer Hinsicht, dass du das erzählt hast, aber fertig ist es nicht, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, das wird auch nie fertig sein. Das ist ja ein fortwährender Prozess.
Ja, klar.
Ich habe da auch noch ganz, ganz viele Themen auf der Agenda und ich habe auch noch Sachen in der Hinterhand, wie eben schon angeschnitten. Ich habe auch so ein bisschen am persönlichen Album gearbeitet, wo ich zum Beispiel auch meinen Werdegang mit dieser Politisierung, die ja bei mir irgendwie gerade öffentlich erst in den letzten 2-3 Jahren stattgefunden hat. Vorher war ich ja auch irgendwie einfach nicht so strikt und habe gedacht, so ja, ich mache halt Rapmusik, was hat das damit zu tun? Und wenn man das dann halt irgendwann kapiert, dass das einfach unumgänglich ist, dann findet das halt Platz und dann wird das auch immer Platz finden. Das ist jetzt einfach definitiv, so wie das Teil von meiner Persönlichkeit ist, ist es auch Teil von meiner Kunst. Und wenn jetzt aber 3 Songs mal kommen, wo jetzt nicht unbedingt eine politische Zeile drauf ist, dann heißt es aber nicht, jetzt ist das Kapitel abgeschlossen.
So wie man als Mensch ja auch vielschichtig ist, ist man eben auch als Künstler vielschichtig. Ich denke mal, so kann man das ganz gut erklären.
Ja.
Wenn, keine Ahnung, ein Arbeitgeber Arbeitnehmer einstellt, dann kauft er ja auch ein bisschen den Mensch mit. Ne? Also er kauft nicht, aber er stellt den Mensch mit an. Also irgendwie hast du ja immer, egal in welchem Kontext, ob du Künstler bist, ob du Arbeitnehmer bist, du hast ja immer einen Menschen mit in deine Bubble mit. Ist das jetzt so pathetisch? Aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, ja.
Also du hast immer jemanden mitgenommen und hast dann gleichzeitig auch den Charakter mit dabei.
Ja.
Du hast zu dem Song Molly direkt gesagt, wird eine Art Album, kann man das so sagen? Oder was ist es jetzt ganz genau? Ein Playlisten-Album? Mhm. Die Bezeichnung ist auf jeden Fall ganz special. Ich kenne das. Ich weiß nicht, ob du es daher hast. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das droppe und du sagst dann Skandal. Ich kenne das nur von Mike Skinner von The Streets, dass er das vor einiger Zeit gemacht hat. Und immer wieder auch Sachen draufgesetzt, dann damit nicht zufrieden gewesen, Sachen wieder runtergenommen, die auch nicht so seinem Mindset vielleicht entsprochen haben zu der Zeit, aber vielleicht ihn künstlerisch weitergebracht haben. Wie ist das bei dir angelegt?
Also, das ist jetzt nicht so, das ist meine Erfindung und ich mache das jetzt irgendwie. Das gab ja auch schon im deutschen Raum irgendwie Künstler, die das gemacht haben. A zum J, Credibil zum Beispiel. Mhm. Credibil lässt ja auch aktiv irgendwie Zuhörer teilhaben daran und irgendwie über Themen abstimmen und so weiter und so fort. Bei mir hat das jetzt ehrlich gesagt bisher noch gar nicht so ein arg großes Konzept. Ich möchte mir gerne irgendwie alle Optionen offen halten. Und es sind halt einige von diesen positiveren, lockeren Songs entstanden, wo ich gedacht habe, so, das sind keine klassischen Albumsongs irgendwie. Und es wäre eigentlich cool, die jetzt über die Zeit verteilt einfach ein bisschen rauszuhauen. Ich will mir da gar nicht so arg Gedanken auch über Ausproduktionen und so weiter und so fort machen, sondern die einfach so als Gefühl irgendwie direkt raushauen. Daher rührt irgendwie auch der Titel Final Wave. Die sind jetzt alle, zum Beispiel Molly ist nicht mal gemastert, da habe ich einfach ein bisschen rumgemischt und fertig, raus damit, gar nicht groß irgendwie Kopf zerbrechen. Und das Ende ist aber definitiv offen. Also in meinem Kopf ist es schon irgendwie so ein Stück weit auch so, dass ich am Ende gerne was in der Hand hätte. Also dass man irgendwann sagt so, yo, das ist jetzt irgendwie abgeschlossen und wir brennen das auf CD oder pressen das auf Vinyl oder so. Das hätte ich schon ganz gerne auch, aber der Prozess dahin ist für mich erstmal völlig offen so. Und wenn irgendwie Remixe entstehen und Künstler sagen, ja, ich finde den Song cool, ich hopp's da drauf, oder wenn man irgendwie Ideen hat, Sachen zu verändern, dann halte ich mir das alles offen. Jetzt für den Start habe ich aber erstmal irgendwie, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 Banger in der Pipeline, so, die ich einfach über die nächsten Wochen verteilt ein bisschen spreaden möchte.
Du hast gerade gesagt, Banger, das sagst du jetzt selber, bist du jemand, der sich dann regelmäßig Feedback einholt von Leuten, die sagen, yo, auch ein Banger, bring mal schnell raus und denk mal nicht so viel nach. Generell Frage, wie stehst du so unter anderem bei solchen Projekten, aber auch bei den anderen Sachen, die du bisher gemacht hast, du hast ja auch Alben released, wie bist du da beim Thema Feedback so eingestellt?
Du hast ja vielleicht gemerkt, ich habe dieses Banger so leicht verzögert,
ja, klar,
und in Anführungsstrichen gesetzt. Das ist natürlich immer ganz subjektiv beurteilt, was ist ein Banger, was nicht. Für mich sind es halt definitiv einfach, definitiv einfach Banger daher, dass die einfach viel mehr nach vorne gehen irgendwie als die Songs, die ich sonst meist so mache. Die sind viel schwerer und, weiß ich nicht, langsamer, tiefer, atmosphärischer, und die jetzt sind, also die Beats sind auch alle total minimalistisch und so. Es ist schon so, dass ich das Leuten zeige aus meinem musikalischen Umfeld eher als aus meinem persönlichen. Aber es war schon so, dass jetzt das Feedback irgendwie, als die neuen Sachen gezeigt habe, schon ein anderes war. Eben sowas wie das, was ich eben angesprochen habe, so, ja geil, jetzt muss ich nach der Arbeit nicht noch Leg Dein Ohr auf die Schiene der Geschichte hören, sondern kann auch einfach mal zu Molly kurz abschalten und ein bisschen mit dem Kopf nicken, so. Das spielt auf jeden Fall schon auch eine Rolle, dass da irgendwie Leute positiv drauf eingestiegen sind. Und auch das Feedback jetzt auf die erste Single ist ja auch durchweg positiv, wo ich auch vorher ein bisschen gedacht habe, ja, mal gucken, wie die Leute das so annehmen, ob das irgendwie ein zu krasser Wandel ist, aber ich glaube irgendwie durch die Art und Weise, wie ich das alles mache und kommuniziere, und dass das auch einfach keine Rolle ist oder kein so irgendwie eine erfundene Persönlichkeit, sondern dass das alles zu mir gehört, ist es, glaube ich, schon irgendwie als stringent nachzuvollziehen. Ja, ich hatte zum Beispiel witzigerweise an dem Tag, bevor ich Molly geschrieben habe, auch so ein Schlüsselgespräch mit einem Vater von einem Kumpel von mir, und der meinte so zu mir, ey, ich finde das voll cool, was du alles machst, nur das ist immer alles so tief und so schwer und du bist doch eigentlich so ein Typ mit so einer positiven Ausstrahlung, warum kommt das in deiner Musik nicht so durch? Und das ist schon ein Ding, was mich ewig begleitet. Ich mache Musik meist irgendwie in schlechten Lebensphasen oder wenn ich irgendwas auf der Seele, auf dem Herzen habe. Und dann jetzt so durch Corona-Lockdown war es aber auch einfach so, dass ich mit meinen Freunden zusammen Mucke gemacht habe. Also das war jetzt nicht immer so, dass wir mit unserer Crew fix an einem Ort waren. Aber jetzt zu Corona kam das dann doch irgendwie häufiger mal zustande. Und dann ist natürlich auch so, yo, keine Ahnung, man raucht mal eine Sportzigarette, trinkt mal 2 Bier und dann passiert halt auch mal was Entspannteres so. Das rührt, glaube ich, dann auch ganz viel daher, dass ich das einfach nicht so allein in meinem stillen Kämmerchen gemacht habe, sondern auch viel mit meinen Kumpels zusammen einfach.
Wenn du sagst Kumpels, du bist ja auch, jetzt musst du mir ein bisschen helfen, weil ich nicht hundertprozentig weiß, ob du jetzt Labelbetreiber bist oder was Lagoon Styles genau ist in der ganzen Geschichte. Seid ihr definiert? Wisst ihr ganz genau, was oder wollt ihr das überhaupt sein?
Nee, natürlich nicht. Also wir haben das jetzt für uns selber, ich habe das mit Kiko 2016 ins Leben gerufen, dann ist das lange Zeit erstmal so für sich hingedümpelt, und es war auch, also anfangs war es einfach die Intention, ja, wir wollen unsere Musik selber rausbringen, wir geben dem jetzt einen Namen und fertig ist. Und dann stießen aber mit der Zeit halt so Leute wie Jepsa oder Mavchick dazu, die halt nicht nur, also wo ich halt nicht klassische Labelaufgaben für die übernommen habe, sondern die auch wirklich unsere Freunde sind. Und dann ist es einfach immer enger zusammengewachsen, und irgendwann haben wir gesagt, ey, das muss jetzt auch mal ein bisschen greifbarer für die Leute gemacht werden. Und es ist schon in erster Linie so, dass wir uns aktuell als Crew verstehen, also so 6, 7 Jungs, Crew, Künstler, Kollektiv, nenn's wie du willst. Aber ich mache schon auch für die Jungs und auch darüber hinaus noch für ein paar andere Leute klassische Labelarbeit, würde ich sagen.
Kannst du mal ungefähr sagen, was das ist? Also Labelarbeit stellt man sich natürlich im Künstlermanagement, wenn man ein bisschen weiß, was das bedeutet, vor, man macht Marketing, man lässt pressen, wenn es in die Vinylrichtung geht. Sind das solche Sachen oder in welche Richtung geht's da?
Ja, pressen ist es natürlich aktuell eher weniger, weil ja einfach irgendwie der physische Musikmarkt ein bisschen tot ist. Aber das habe ich zum Beispiel auch schon für das letzte Jepsa-Album übernommen. Kommunikation mit dem Presswerk, pipapo, E-Mails schreiben ist das ganz viel, irgendwie Bemusterungen, dann die Songs irgendwie mit dem Vertrieb beschnacken, anlegen, Timings setzen, so ganz viele so simple administrative Aufgaben sind es eigentlich.
Also ist Pimpf jetzt Businessman?
was ist schon Business? Ich verbringe auf jeden Fall momentan tatsächlich locker meine 5-6 Stunden am Tag am Schreibtisch und wirklich klassisch am Schreibtisch mit E-Mail-Postfach und Notizen und Planung. Wenn das für dich Business ist, dann ist Pimpf jetzt ein Businessman.
Ist auch cool, wenn man das sagen kann. Entwicklung also, ist da.
Also der Anspruch ist halt definitiv auch gerade, also weißt du, ich lebe halt einfach so krass für den Scheiß, dass ich auch jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, ich muss auch ein bisschen von dem Scheiß leben können. Und das ist schon so, dass ich jahrelang irgendwie gesagt habe, ey, irgendwie das Gute wird sich durchsetzen und irgendwann werden Leute meine Musik entdecken und bla. Und momentan bin ich schon an so einem Punkt, wo ich sage so, ey, das wird jetzt mal Zeit, ich habe Bock, ein bisschen mehr da reinzustecken und vielleicht mal eine E-Mail mehr zu schreiben oder irgendwie, keine Ahnung, nochmal eine Nachtschicht zu machen, auch wenn man denkt, so eigentlich ist gut, und da nochmal ein bisschen mehr reinzustecken und zu gucken, was dann halt einfach damit passiert, ne?
Ja, einfach auch ein bisschen für sein eigenes Glück arbeiten, ne? Also ja. Das erarbeitet man sich ja nun mal, das kommt ja nicht, von alleine. Lass uns, wenn du Bock hast, noch ein bisschen way back gehen, wo Pimpf noch kein Businessman war, sondern ein
das ist
18...
ein furchtbarer Stempel. Ey, bitte mach das nicht in die Überschrift, das ist ein furchtbarer Stempel.
Nein, alles gut. Lass uns versuchen, noch ein Stückchen zurückzugehen, 2012, 2013... VBT, ich weiß nicht, ob du gerne drüber sprichst, ob das für dich was ist. Der Weekend war jetzt ja vor kurzem im Podcast von Mauli und Steiger. Ich denke mal, das hast du auch gehört. Der redet, finde ich, sehr offen und auch positiv eigentlich grundsätzlich über die Zeit. Da werden viele ja auch zum ersten Mal auf dich aufmerksam geworden sein. Der kleine Junge aus Hofgeismar, der dann auf einmal vor die Kamera tritt und sagt, ich kann auch was. Wie hast du die ganze Anfangszeit erlebt? Also wie hast du überhaupt vom VBT damals erfahren und warum hast du gesagt, ja, VBT braucht Pimpf?
Also erstmal ich rede da gerne drüber mittlerweile tatsächlich wieder. Eine Zeit lang hat es mich ein bisschen genervt so. Irgendwie so ein, zwei Jährchen danach dachte ich so, komm, jetzt ist auch mal gut. Aber irgendwann habe ich dann auch kapiert, ja klar, das ist einfach ein Teil von meiner Geschichte und von meiner Karriere, nennen wir es mal. Und ich blicke da mittlerweile auch total gerne drauf zurück. Finde, das war eine unfassbar gute Zeit und ich war da irgendwie 18 Jahre alt und habe irgendwie einfach ganz viele wilde Sachen durch dieses Turnier erlebt. Irgendwie, wir waren auf Tour, wir konnten unsere Musik einem größeren Publikum vorstellen. Vorher habe ich immer irgendwie im Keller mit meinen Freunden gerappt hier für Hofgeismar Untergrund und das war schon einfach eine geile Zeit, an die ich mich gerne erinnere und über die ich auch einfach deswegen gerne widerspreche. Mich nervt es überhaupt nicht mehr. Ich bin da einfach ein bisschen reingerutscht. Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das VBT braucht jetzt irgendwie Pimpf als Charakter oder sonst was. Ich habe das einfach mitbekommen durch Kiko, der ja aus Kassel kommt, was irgendwie 20 Kilometer oder so von hier weg ist. Das war sehr präsent irgendwie auf den Schulhöfen damals und fand es geil und habe halt selber auch gerappt. Dann haben wir uns irgendwann kennengelernt und dann habe ich so gedacht, so ey, komm, so jetzt ist gerade Qualifikationsphase, hast nichts zu verlieren, mach's mal kurz ein Video. Und dann bin ich vor die Tür gegangen, habe ein Video gemacht. Und das war dann meine Qualifikation, die dann auf einmal, weiß ich nicht, ich sag jetzt einfach mal 10.000, 20.000 Klicks hatte, was für mich völlig utopisch war zu dem Zeitpunkt. Und dann dachte ich so, ja krass, okay, let's go, ich bin dabei. Und dann lief die erste Runde ganz gut und dann lief die zweite Runde ganz gut und dann lief die dritte Runde sogar so gut, als dass die jetzt irgendwie, keine Ahnung, 1 Million Aufrufe hat und immer noch ein viel zitiertes Lied ist. Und dann hat sich das einfach so, ne, dann wächst man ja auch immer mehr da rein und die Ansprüche an einen selbst steigen, umso weiter man kommt. Und ja, das war dann für mich dadurch halt einfach eine super gute Schule so. Du warst immer gezwungen dazu, was zu machen, hast dich nicht ausgeruht, hast nicht auf der faulen Haut gelegen, hast irgendwie Beats bekommen, auf die du normalerweise nicht gerappt hättest. Genau, und dann ist man quasi einfach so, boah, wie lange ging das bei mir? 1 Jahr, 1,5 Jahre oder so bin ich da eigentlich durchgeflogen, durchgeritten, weil du hast keine Pause, du hast keine Zeit, um irgendwas zu reflektieren. Du fliegst da durch und danach stand ich auf einmal mit beiden Füßen irgendwie so mitten in der Hip-Hop-Szene und habe das gar nicht so richtig kapiert, wie das auf einmal ging. So als kleiner Junge, der irgendwie die Juice gelesen hat und sich CDs gekauft hat, dann auf einmal so Kontakt dazu zu haben und selber ein Teil davon zu sein und auf einmal auf dem Splash zu spielen. Das sind ja alles Dinge, die man definitiv, also die ohne das VBT einfach nicht so gekommen wären. Und das war schon krass.
Was man sich heute irgendwie gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, dass das mal das Thema damals war auf, ich sag mal, Schulhöfen, man da mega viel drüber gesprochen haben heute, wo ja Video-Battle-Runden entweder vom ehemaligen VBT jetzt oder auch von anderen Video-Battles vielleicht so bei 5.000, 6.000, Julians Blog jetzt mal ausgeklammert, Klicks liegen und jetzt gibt's ja auch von dem Gründer von Rappers Inn nochmal neue Möglichkeiten, da irgendwie vor Ort sein oder am Start zu sein. Ich glaube, dir geht es wie vielen, verfolgen tust du es auch nicht mehr, ne?
Nee, das nicht. Es ist ja aber auch irgendwie, keine Ahnung, es wurde auch einfach ein bisschen durchgespielt. Also die Jahre danach habe ich immer noch mal reingeguckt. Da hat sich einfach sehr viel wiederholt und dann irgendwie orientiert an den Sachen, den wir oder so, scheiß mal auf mich, den irgendwie andere Leute gemacht haben so und war dann immer so der Abklatsch und dann gab es auf einmal so 16-minütige Runden mit Facebook-Screenshots und so. Das war dann auch einfach irgendwann zu viel, glaube ich. Und ja, das hat einfach dann aber in dem Moment, wo es so war, glaube ich, einen krassen Zeitgeist gecatcht, so wie jetzt irgendwie die ganzen jungen Künstler mit einer ganz anderen Art von Musik um die Ecke kommen und das alles nochmal verändern und es irgendwie, keine Ahnung, jetzt nicht mehr die eine Hip-Hop-Szene gibt, sondern 20 verschiedene. So gab es damals halt diese eine Hip-Hop-Szene und daneben her noch so diese Internet-Rapper wie uns dann. Es war ja auch lange Zeit sehr, sehr verschrien. Mittlerweile ist das, glaube ich, auch gar nicht mehr so arg, weil ja auch wirklich eine Menge gute Künstler einfach aus dieser Video-Battle-Zeit resultieren. Also wenn wir jetzt gerade vorhin über politische Mucke geredet haben, dann hast du so Leute wie Weeknd, der jetzt ein unfassbar politisches Album und krasses Album rausbringt, oder der Plot, die auch am Freitag ein politisches Meisterwerk veröffentlicht haben. Du hast Leute wie, keine Ahnung, Gold Roger, du hast darüber hinaus noch 3plus zum Beispiel, du hast darüber hinaus noch Leute wie Lance. Also gibt einfach so viele geile Künstler, die so gefestigt in ihrer Musik, in ihrem Standing sind, dass, glaube ich, das VBT gar jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so als das Böse angesehen wird, weil jetzt gibt's wieder die neuen Coolen und die nehmen alle Drogen und machen hier Lean und Sippen und so. Und die sind jetzt, glaube ich, so der Feind, glaube ich, von Real-Hip-Hop-Menschen.
Weil sich aber auch viele, du ja auch, in eine ganz andere Richtung entwickelt haben. Also ihr seid ja nicht seit 2013 auf demselben Stand geblieben, habt Battle Rap gemacht, habt den imaginären Gegner zerfetzt und seid dann nach 3:30 wieder rausgegangen aus der Booth. So, das hat sich ja schon noch auch krass verändert. Du hast Weeknd angesprochen, deine eigene Musik natürlich auch ein 3+, der jetzt das zugegebenermaßen noch nicht in Musik transferiert hat, aber wenn man seinem Twitter-Account folgt, weiß man auf jeden Fall ein bisschen, was los ist so. Also ich glaube, da gibt's einfach, also da wird auch ein bisschen Veränderung honoriert euch gegenüber, um euch dann nicht mehr abzustempeln.
Ja, und ich glaube, es ist auch einfach so das Ding, du konntest halt quasi die ganze Zeit über live mitverfolgen, wie wir uns entwickeln, ne? Also ich als 18-jähriger, Anfang 20-jähriger Junge, ist natürlich klar, dass ich da überhaupt noch nicht gefestigt in meiner politischen Meinung oder sonst irgendwie bin, sondern dass ich da noch ganz viel irgendwie ausprobiert habe und getestet habe und andere Sachen einfach im Kopf hatte als Politik, als irgendwie ein Weiß ich nicht, so mich als Künstler, sage ich mal, irgendwie stringent zu inszenieren oder darzustellen oder sowas, sondern das war halt einfach, yo, wir rappen ein bisschen. Und wie gesagt, danach kam dann erst der Punkt, wo man so da stand und dachte so, ja krass, okay, auf einmal haben irgendwie Leute Interesse an mir und man spielt Konzerte und da kommen wirklich Leute hin und so. Man konnte das einfach immer live verfolgen mit all seinen Ups und Downs. Und dann hast du jetzt irgendwie 7, 8 Jahre später einfach, glaube ich, ein paar Jungs, die ja einfach durch diese ganzen Wellen, durch die wir da gegangen sind, ganz genau wissen, wo sie stehen, was sie machen wollen, vor allem auch, was sie nicht machen wollen. Ja, und das ist halt, also da gibt es halt eine Menge Gute, da gibt es aber auch safe irgendwie ganz viele Gegenbeispiele von hängengebliebenen Battle-Rappern oder so, ne? Das ist aber
Ja, auf
dann
jeden
ja
Fall.
auch in Ordnung, ne? Also sollen halt Leute, wenn die Bock auf Battle-Rap haben, sollen die Battle-Rap machen, so, ne? Also das Hängengeblieben war jetzt gar nicht so böse gemeint, sondern die machen das halt einfach noch. Und ja, also für mich persönlich ist es danach dann halt so ein bisschen in diese Live-Battle-Geschichte, die fand ich dann irgendwann halt interessanter, nicht für mich selbst, aber als Zuhörer, als Fan fand ich dann halt irgendwie sowas wie Diltily viel ansprechender als dann irgendwie so das x-te VBT-Battle von zwei Leuten, die sich gestritten haben und sich jetzt Screenshots an den Kopf werfen.
Du siehst es gerade nicht, ich trage gerade eine Diltily-Jogginghose, dementsprechend
Ja.
schön gedroppt,
Sehr gut.
auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Lass uns dabei kurz bleiben. Jemand wie Battleboy Basti zum Beispiel entstammt ja auch der VBT-Zeit, war dann irgendwann bei Rap am Mittwoch und auch bei Diltily unterwegs. Du selber hast es jetzt auch verfolgt, für dich war das kein Thema, weil die Entwicklung vorangeschritten ist, höre ich jetzt so raus, bei dir
Ja,
persönlich.
also nicht nur ich persönlich, sondern auch einfach. Also ich glaube, ich würde da einfach gnadenlos untergehen, wenn ich ehrlich bin. Was die da teilweise abliefern, so die sogenannten Top-Tiers, das finde ich unfassbar. Und für mich ist aber irgendwie auch einfach die Musik viel zu wichtig. Und ich mache viel zu gerne Musik, als dass ich jetzt sagen könnte, ich setze mich jetzt 3 Monate hin und schreibe einfach, keine Ahnung, 537 Bars gegen Rapper XY. Ja, halt so ein Zusammenspiel aus dem einfach, ne? Ich fühle mich in meiner Musikwelt zu wohl und ich glaube auch einfach, dass die Leute, die dort sind und das machen, dass die das auch einfach viel, viel besser machen, als ich das mache. Und deswegen gucke ich da gerne zu, aber sehe mich nicht in diesem Rahmen.
Denkst du wirklich, dass du da gnadenlos abkacken würdest?
Weiß ich nicht. Ich bin natürlich auch immer ein Tiefstapler. Keine Ahnung. Muss mich jetzt nicht reizen, wird nicht stattfinden. Also haben schon viele
Nein,
probiert, mich
alles
da ein
gut.
bisschen zu kitzeln und zu sagen, so, hey, glaubst du hier und hin und her? Ich glaube, es wird einfach nicht passieren. Ich weiß zum Beispiel, dass Kiko da dann auch mal eine Zeit lang drüber nachgedacht hat und so gedacht, oh, ich hätte schon mal Bock. Der ist ja auch einfach zum Beispiel ein viel fetzigerer, battle-lastigerer Typ, als ich das auch in meiner Musik schon immer bin. Das hätte ich tatsächlich auch gerne gesehen, aber für mich war das immer so, ey, komm, ist so, passt schon.
Kiko, war dann wahrscheinlich auch derjenige, der dich da auch ein bisschen eher wieder rangeführt hat in diese Diltily-Richtung, oder hast du das selber entdeckt?
Nee, ich glaube tatsächlich, dass ich ihn da ein bisschen rangeführt habe. Der ist immer sehr faul, was so neue Sachen auschecken angeht. Also nicht nur was jetzt Diltily oder so betrifft, sondern auch irgendwie was viel Mucke angeht. So, da sozialisiere ich ihn schon sehr viel. Und damals zu der Zeit hat er einfach irgendwie sein Ding gemacht, hat gerappt, hat gejobbt. Und dann war das, glaube ich, eher so, dass ich ihm dann gesagt habe, so, hey, guck mal, da gibt es auch irgendwie jetzt so Live-Battles und so. Und er das dann halt geil fand.
Zu einer Zeit, wo ihr schon ein bisschen vorangeschritten wart in der Entwicklung, Lagunen-Styles ein Thema war, und ihr natürlich auch andere Sachen in eurer persönlichen Fortentwicklung eher im Kopf hattet, ne? Also das lief ja dann wahrscheinlich auch parallel
Ja, auch ich würde
alles
sagen, das ging
miteinander.
schon ein bisschen vorher los. Ich weiß jetzt nicht genau, wann so der große Diltily-Start war, aber ich habe auf jeden Fall schon die ersten Battles mitbekommen. Ich fand auch das frühe Rap am Mittwoch damals immer sehr, sehr spannend und cool. Ja, das war, also für mich ist es eigentlich immer da, so seitdem für mich so diese VBT-Zeit rum ist und ich irgendwie in diesem Hip-Hop-Kosmos ein bisschen stattfinde und Platz habe, ist dieser Live-Battle-Rap für mich auch einfach immer da und man schaut sich das immer mal an, mal mehr, mal weniger. Dann kommt mal wieder eine Woche, da guckst du dir 10 Battles an und dann aber auch mal wieder 2 Monate nicht. ist einfach immer da. War mal mehr Thema, als das jetzt aktuell ist, sowohl für Kiko als auch für mich. Aber es ist schon ein ständiger Begleiter so.
Um jetzt die etwas fußballinteressierteren Zuschauer nicht komplett oder zu sehr oder zu Hörer in dem Fall nicht komplett zu verlieren, lass uns zu der Anfangs-VBT-Zeit ja, mal schauen, was Fußball oder Sport generell zu der Zeit für dich, Jonas, schon ein Thema war. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, dass du auf jeden Fall relativ früh auch schon eher so in den US-Sport, auch mit deinen Outfits damals gegangen bist. Das tust du ja heute immer noch. Mhm. Was für eine Fußballaffinität oder Sportaffinität hatte der 17-, 18-, 19-jährige Pimp? Was war da Thema?
Also tatsächlich bin ich einfach schon immer ein super sportverrückter Typ. Sei das jetzt US-Sport, also da halt vor allem Basketball, dann irgendwann mit der Zeit mehr wurde es auch noch Football. Auch gerne zum Beispiel mal Eishockey oder so, da bin ich jetzt nicht super deep drin, aber ich ziehe mir alles rein. Ich spiele selbst Handball und Fußball ist für mich da, seitdem ich denken kann. Zu der VBT-Zeit war das dann halt jetzt, wie auch eben schon gesagt, eher so, dass so anderthalb Jahre völlig an mir vorbeigerauscht sind, weil du machst halt letztendlich zwei Wochen lang nichts anderes, als deine Runde schreiben, aufzunehmen, zu mischen, Video zu drehen, zu schneiden, was wir alles selber gemacht haben. Und dadurch hatte Fußball dann für mich gar, also ich habe einfach nicht die Zeit gehabt, um jeden Abend Fußball zu schauen. Wie das dann danach als freischaffender Mensch natürlich auf jeden Fall sehr angenehm ist. Du hast ja durch die Kommerzialisierung des Fußballs mittlerweile jeden Tag die Chance, eigentlich Fußball im Fernsehen zu gucken. Und das war dann eine Zeit lang, oder das ist auch heute ehrlich gesagt noch so, wenn ich Zeit habe und es passt, dann mache ich mir die Glotze an und gucke Fußball. Sei das jetzt irgendwie Montagabend 21 Uhr Serie A oder was auch immer. Das ist schon immer da. Das ist aber ähnlich, wie ich auch vorhin gesagt habe, dass ich mich irgendwie über die Zeit mehr politisiert habe. Ähnlich ist auch Fußball einfach mit der Zeit mir persönlich wichtiger geworden, weil ich angefangen habe, ins Stadion zu gehen, was in meiner Jugend überhaupt kein Teil war. Also hier in Hofgeismar, es gibt Kreisliga-Fußball, es gibt KSV Hessen-Kassel als Regionalliga-Club vor der Tür, wo man immer mal war. Aber so wirklich die ganz große Fußballbühne habe ich im Stadion nie gesehen. Ich war immer ein klassischer Fernsehfußballgucker. Und dann irgendwann, weiß ich nicht, wenn sich die Chance mal ergab, war ich schon auch mal im Stadion, aber jetzt nicht so regelmäßig, wie ich das jetzt irgendwie in den 3-4 Jahren war. Dann irgendwann fing das an, dass ich einfach mal irgendwie, keine Ahnung, Arsenal, London gegen Chelsea gesehen habe und das unfassbar gut fand. Und dann hatte ich nochmal die Möglichkeit, hier ein Spiel im Ausland, im Urlaub mitzunehmen. Und dann entwickelte sich das so ein bisschen bei mir, dass ich so gedacht habe, ey, das ist eigentlich voll die geile Kultur. Also allen voran halt Fankultur und alles, was da so mitspielt, ist voll interessant, hat auch irgendwie Parallelen ein bisschen zu meiner Hip-Hop-Kultur, wo man ja auch so, jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr, aber früher ja immer so ein bisschen Outlaw war und Baggies und XL und das sind die Hip-Hopper, und genauso ist es ja irgendwie oft auch mit Fußballfans so, dass die irgendwie viel dramatischer und so Outlaw-mäßiger dargestellt werden, als sie eigentlich sind. Fand es dann einfach super spannend und habe angefangen, mir Fußballspiele in Stadien anzugucken und dadurch auch viel, viel mehr Interesse wieder an Fußball gewonnen und auch nicht nur an irgendwie Champions League Fußball, sondern auch irgendwie mal an Zweitliga Fußball und so weiter und so fort. Und würde sagen, das kam ähnlich wie so meine Politisierung irgendwie in den letzten 5-6 Jahren. Also so richtig nach VBT-Zeit irgendwann hat das begonnen.
Gab es da zu der Zeit, als es begonnen hat, einen Verein oder auch schon davor, dem du eher zugeneigt warst oder bist? Und ja. Oder ist es bei dir so eine universelle Geschichte?
Nee, also ich habe schon so meine Vereine irgendwie auch in allen Sportarten so. Beim Fußball ist es der FC St. Pauli, dem ich glaube ich seit, wann war die Pokalsaison? 2005, 2006 meine ich, müsste das gewesen sein.
Wo sie Bayern geschlagen haben?
Nee, gegen Bayern sind sie rausgeflogen, aber die haben vorher Bremen, Wacker Burghausen und noch irgendwas mit B geschlagen. Das war so diese legendäre Pokalserie. Gegen Bayern sind sie dann im Halbfinale raus und ich fand irgendwie diese Pokalserie voll geil, so der kleine Underdog. Und mein Vater war halt Bayern-Fan und hat mich immer irgendwie probiert, zum Bayern-Fan zu erziehen und so. Und dann war natürlich das Spiel St. Pauli gegen Bayern und ich fand St. Pauli vorher schon total spannend und irgendwie, ja, es hat damals schon einen sehr romantischen Eindruck auf mich gemacht. Dass quasi so das so ein bisschen der Auslöser war, wo ich gesagt habe, ey, geil, so da gucke ich gerne mal rein, so den drücke ich die Daumen. Dann waren die eine Zeit lang natürlich irgendwie auch wieder ein bisschen vom Radar, so harte Regionalliga-Alltag, das läuft dann halt nicht jeden Tag in der Glotze. Und wie gesagt, mir war auch wenig Zeit für Fußball dann irgendwie so, als mehr Musik und mehr Hip-Hop kam. Und das war aber dann, also seitdem ist eigentlich so St. Pauli im Fußball mein Herzensclub. Ich bin jetzt aber keiner, der so, keine Ahnung, der jetzt auch alle HSV-Fans hasst und St. Pauli bis auf den Tod oder so. Ich stehe auch einfach auf guten Fußball. Ich mag super viele Clubs, auch, weiß ich nicht, Kommerzclubs wie Chelsea gucke ich super gern und habe da irgendwie ein bisschen Liebe für oder finde auch andere Clubs wie zum Beispiel Schalke in der Bundesliga sehr sympathisch und so. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, ich bin St. Pauli-Fan bis auf den Tod, aber St. Pauli ist auf jeden Fall mein Verein.
Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de.
Hast du bei diesem Pathos, der da die ganze Zeit bei Fußballfans, bei dir jetzt auch so ein bisschen, aber du differenzierst das, mitschwingt, immer auch so ein leichtes, bei Leuten, die das zu intensiv machen, so ein leichtes bis starkes Cringe-Gefühl? Also ich finde dieser, ich möchte mich da überhaupt über niemanden lustig machen. Ich finde aber trotzdem, dass wenn man als mittlerweile, würde ich schon sagen, erwachsener Mann so ein bisschen auf diese Sachen raufguckt und dann jemanden vor sich hat, der sagt, St. Pauli bis zum Tod, Schalke bis zum Tod, sonst irgendwie auch ein Viertligaverein bis zum Tod, dass man zwischendurch, ohne sich über die Leute lustig machen zu wollen, aber trotzdem immer so ein leichtes, naja, Cringe ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, aber vielleicht so dieses weniger Verständnis für Pathos als noch in der Jugendzeit. Oder hat sich das bei dir ganz anders entwickelt?
Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Also ich finde das schon eher, also da schwingt halt natürlich super viel, weiß ich nicht, Maskulinität und all das mit, so, was ich jetzt auch nicht unbedingt bin, aber das ist, glaube ich, einfach auch eine Frage von Sozialisierung und was dann halt für mich irgendwie Hip-Hop war und irgendwie, weiß ich nicht, 90er Jahre Boom-Bap-Musik aus New York, die mich halt irgendwie in meine Jugendkultur reingeschoben hat. So sind, glaube ich, andere Leute einfach in die Jugendkultur als Fußballfans gekommen und ich kann das schon nachvollziehen bis zu einem gewissen Maße, wenn du jetzt nicht unbedingt überall also natürlich gibt es immer den Punkt, an dem Leute übertreiben und weiß ich nicht, Lokalpatriotismus ist auch der kleine Bruder von Patriotismus, aber ich sag auch, ey, auf Geismar, beste Stadt. Deswegen kann ich da schon viel auf jeden Fall nachempfinden, auch in dieser ganzen Gemeinschaft, in diesem Umfeld. Das gibt, glaube ich, einfach unfassbar viel Halt und ist einfach schön, Dinge gemeinsam mit Leuten zu erleben, die dieselben Interessen haben. Deswegen geht mir das ehrlich gesagt nicht so, dass ich das irgendwie krass cringe finde oder so.
Außer man übertreibt es natürlich dann, aber dann ist es vielleicht ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr cringe, sondern gefährlich, wenn es halt in diese patriotische Richtung geht und man dann jemandem auf die Rübe haut, nur weil er gesagt hat, St. Pauli bis zum Tod. Ne? So, das ist natürlich dann nichts mehr, wo man es cringy bezeichnen kann, sondern wo es halt einfach politisch, gesellschaftlich extrem gefährlich wird.
Ja, also was ich halt schwierig finde, ist halt Politik und Fußball. Ist ja für viele so, ja, lass die Politik aus dem Stadion. Ich finde, das geht nicht. Politik ist überall. Politik ist auch im Stadion. Und ja, natürlich dann halt auch irgendwie sehr viele, sag ich mal, konservative, rechte Fußballfans. Das finde ich schon eher problematisch. Das finde ich nicht cringe, das finde ich einfach scheiße. Ja. So Faschos, Rechte, whatever, haben für mich einfach nichts beim Fußball verloren. Und ja, also ne, das finde ich dann nicht cringe, sondern das finde ich dann einfach schonungslos beschissen.
Genau. Ich denke, das ist so mal ein solides Statement, was das Ganze angeht, auf jeden Fall.
Das gibt wieder wichtig. Böse Nachrichten auf Instagram. Nee.
Ah, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Also das mit dem Fußball und Politik, ich glaube, das ist auf jeden Fall das kernigere Ding. Das andere, glaube ich, da dürften sich mittlerweile viele Leute drauf einigen können. Und die negativen Stimmen, die dann kommen, werden hoffentlich wahrscheinlich mit den positiven ausgewogen. Und dann weiß man auch direkt, wen man da so in der Bubble hat, in der eigenen, ne?
Ja, auf das stimmt. Fall. Aber es ist auf jeden Fall, also das ist schon auf jeden Fall so ein präsentes Streitthema, sage ich mal. Also das kommt schon vor, dass mir Leute sagen so, ey, ne, auch jetzt nicht nur was Fußball angeht, sondern auch was meine Musik angeht, irgendwie, dass Leute da politisch nicht mit mir konform gehen. Das passiert definitiv öfter, sage ich mal, seitdem ich das so deutlich äußere, wie ich es in letzter Zeit getan habe.
Das wäre dann eher die Fraktion, die dann vielleicht lieber komplett entpolitisierte politisierte Musik hören, wo man dann wirklich den Kopf ausschalten kann und dann nur Boom-Bap-mäßig dazu nickt.
Ja, oder die dann auch einfach gerne gar nicht, also ne, ich will jetzt nicht sagen, so meine Meinung ist die einzig richtige, aber da kommt oft Gegenwind, wo ich mir denke, so ja, ich finde das auch okay, dass du meine Musik dann einfach scheiße findest, weil dann sind wir nichts füreinander.
Du hast in den letzten Jahren ganz, ganz viel in verschiedenen Ländern Fußball geguckt, hast dementsprechend auch in verschiedene Fankulturen zumindest so ein bisschen reingucken können. Man sieht ja auch von außen ganz viel, ohne sich jetzt jedes Mal mit einigen Leuten von der jeweiligen Fanszene unterhalten zu können. Aber man sieht ja relativ viel, was man dann in den anderen Ländern mitbekommt. Was hat dich zum Start fasziniert? Wirklich für einen Länderpunkt, so heißen die ja dann, wenn man als Groundhopper durch die Welt reist, wenn man dann wirklich für einen Länderpunkt sich ein Fußballspiel anschaut.
Also ich würde mich jetzt nicht als den ganz klassischen Groundhopper bezeichnen, der wirklich irgendwie sich jedes zweite Wochenende eine Tour bastelt und sagt, yo, da und da muss ich jetzt hin, weil da ist das und das Spiel in dem und dem Ground, der jetzt in 3 Monaten abgerissen wird oder so. Also da gibt es auf jeden Fall Leute, die dieses Hobby wesentlich intensiver und auch viel fokussierter betreiben als ich. Für mich war das tatsächlich am Anfang auch erstmal mehr so, ja, Fußball gucken und auch gar nicht so, ja, ich gucke mir jetzt das Derby an, weil dort die Fans besonders am Rad drehen oder sowas. Sondern es war mehr so, ja, ey, lass mal irgendwo geile Fußballspiele gucken und dann ist man halt irgendwann mal, nachdem so in Deutschland ein paar coole Sachen gesehen wurden, hat man gesagt, ey, lass halt einfach mal nach Belgien fahren und gucken, wie da so in der ersten Liga das so zur Sache geht. Und dann ist es ja auch nicht immer nur Fußball, sondern dann kommt ja auch ganz viel drumherum dazu irgendwie so. Dann erlebst du belgische Kultur, dann gibt es da was ganz anderes zu essen im Stadion und die Leute sind ganz anders drauf und haben ganz andere, weiß ich nicht, sind dann eher zum Beispiel in ihrer Fankultur auch von England inspiriert oder so, wo ja der deutsche Stil halt eher Richtung Italien geht und so. Und dann fängt man irgendwie an, dafür ein Interesse zu entwickeln. Aber, also wie gesagt, anfangs war es für mich einfach erstmal, lass mal Fußball gucken und dann irgendwann so übers Fußball gucken, habe ich dann auch mal so richtige Groundhopper kennengelernt, die mich dann auf so Ground, so, die dann gesagt haben, yo, hast du Bock, wir fahren Samstag dahin, Sonntag dahin, und dann habe ich halt gesagt, ja, komm ich mit, lass mal machen. Und sonst ist es aber für mich meistens eher so, dass ich irgendwie generell, also ich reise eh viel und gerne, und dass ich dann halt einfach angefangen habe zu gucken, ey, keine Ahnung, ich bin jetzt in Spanien, gibt's da irgendein Fußballspiel, was ich gucken kann, und dann das halt immer geguckt habe, dass ich das irgendwie unterkriege in meinen, sage ich mal, privaten Reisen oder auch in irgendwie mit der Musik bin ich auch viel unterwegs und dann spielen wir samstags ein Konzert in Wolfsburg und dann spielt halt Sonntag, keine Ahnung, VfL Wolfsburg gegen Fortuna Düsseldorf und dann guckt man sich das halt einfach an, wenn man schon da ist, so, ne?
Man nimmt halt eher mit manchmal, ja, dann, ne? Ja, also manche, genau, manche Reisen funktionieren über das Groundhopping und manche nimmt man halt eher mit.
Ja, also für mich ist es eher mitnehmen, aber es gibt definitiv auch so schon so klassische Groundhopping-Touren, die ich gemacht habe oder so. Das ist dann aber eher irgendwie ein bisschen, ja, so mit dem Auto mal irgendwo hin, so 2 Tage Holland oder so und jetzt nicht so, keine Ahnung, ich fliege jetzt 3 Wochen nach Buenos Aires und gucke mir dort jeden Verein an.
Hat ja auch ein bisschen was, du hast vorhin von so Outlaw-Mentalität gesprochen, hat ja auch ein bisschen was, so sich in die eigene Karre zu setzen und nach Albanien zu fahren, ja, und absolut, zu sagen, ja, ich mach das jetzt einfach, ist vielleicht ein bisschen sinnlos, aber ich, ja, nimm Spotify mit und pump die ganze Zeit gute Musik und fahr halt einfach.
Ja. Ja, definitiv. Und also ist halt für mich einfach als freischaffender Mensch natürlich auch einfach leicht gemacht. Also ich kann mir meine Termine legen. Das heißt, ich kriege das auch zeitlich irgendwie immer mal ganz gut unter. Und ich habe einfach die Chance, zu sagen, ich wache mittwochs auf und ich denke mir, ey, ich habe halt heute Bock, Fußball zu gucken, jetzt fahre ich halt irgendwie nach Holland und gucke mir dort ein Zweitligaspiel an. Einfach, weil ich die Möglichkeit dazu habe und irgendwie sowas ja auch immer inspiriert und irgendwie neue Eindrücke, neuen Inputs einfach irgendwie mit sich bringt. Ja.
Und den Input an sich, den du dann dir da holst, also den kulturellen Input jetzt eher, den setzt du dann auch in Musik um oder trennst du die beiden Sachen voneinander? Also deine Musik und das Hobby Groundhopping?
Das ist jetzt für mich nicht unbedingt so, dass das fest zusammengehört, aber es passiert halt einfach, ne? Wenn du unterwegs bist, wenn du reist, wenn du Menschen, Kulturen, whatever kennenlernst. Ich war jetzt durch den Fußball halt auch ganz viel auf dem Balkan, wo ich vorher noch nie war und habe da total irgendwie eine Liebe für entwickelt. Das beeinflusst einen halt auch persönlich, menschlich. Und alles, was mich persönlich, menschlich beeinflusst, fließt auch zwangsweise in meine Musik, weil meine Musik ja auch einfach persönlich ist. Und deswegen spielt es schon eine Rolle. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie über Groundhopping, Fußball rappe oder sowas. Vielleicht passiert das hier und da mal irgendwie unterbewusst. Aber es verändert mich ja einfach als Mensch und dementsprechend spielt es schon auch eine Rolle. Aber genauso ist es halt auch einfach mit anderen Hobbys, ne? Mit, keine Ahnung, ich setze mich jetzt irgendwie an den See mit 20 Homies. Das ist dann auch irgendwie, also das ist jetzt nicht das Inspirierendste der Welt, ne? Aber ja, das ist halt, ne, man kommt raus, man erlebt Dinge, Sachen passieren. Das spielt definitiv genauso wie Fußball halt einfach alles, was mich irgendwie beeinflusst, was an Input reinkommt, spielt auf jeden Fall eine Rolle in meiner Musik.
Ich frage das auch deswegen, weil es diese Tendenz des, ich sag mal, Kurvenrappers ja auch seit einigen Jahren gibt, dass sich ja einige Rapper dann auch wirklich fast also mit einem Verein meistens dann assoziieren wollen und dann Musik wirklich fürs Stadion machen.
Ja, genau. Das ist natürlich halt einfach eine ganz andere Welt, ne? Also einfach, weil ich ja auch ich bin nicht im Stadion, ich fahre auch nicht jede Woche zu St. Pauli spielen. Für mich gibt es das jetzt einfach nicht so, wie jetzt zum Beispiel Vega in Frankfurt da so irgendwie so ganz fest angebandelt ist oder so. Ich bin halt einfach ein Fußballfan, der oder ein Rapper, der gerne Fußball schaut oder andersrum Fußballfan, der rappt. Und zum Beispiel vorhin hast du Nico Backspin angesprochen, bei dem ist das ja ähnlich und mit dem habe ich mich auch schon ganz oft darüber unterhalten, also wir haben uns natürlich auch schon hier und da mal im Stadion getroffen und auch so immer mal darüber gequatscht und ein bisschen ausgetauscht und für ihn ist es ja ähnlich, ist auch einfach ein Hip-Hop-Mensch, der irgendwie Fußballinteresse hat, viel unterwegs ist und das alles gerne aufsaugt und mitnimmt, ohne jetzt zu sagen so, ja, das ist jetzt hier mein Ding und es gibt nur das und nichts anderes, so, das ist für mich dann, also, ne, ich gucke dann auch einfach gerne Champions League-Finale oder, weiß ich nicht, ne?
Kann man ja auch mal sagen, Fußball, wir nehmen
ich gucke genau, auch gern Premier League so. Ne? Ich bin jetzt nicht so, ich stehe jedes Wochenende in eine Kurve und für mich gibt es nur das hier, sondern ich gucke halt auch Premier League. Ich habe auch ein Sky-Abo, yes, I'm guilty. ja.
Kann man ja auch mal sagen, wir nehmen heute am Tag des Champions League-Finals auf. Es gibt also heute Abend für uns auch noch sehr angenehm Fußball. Ich gucke es natürlich auch, ist ja klar, irgendwo bleibt man immer Konsument. Also jeder, der irgendwie Teil dieser Gesellschaft ist im Fußball, ob jetzt als wirklich nur Fan oder auch als Fernsehzuschauer, der nimmt ja irgendwie eine Rolle ein innerhalb dieses Systems und da darf man sich, glaube ich, einfach generell nie von frei machen. Und das kann man ja auch differenziert betrachten, also man kann ja auch ein Sky-Abo haben und nach vorne gehen und sagen, ich weiß aber um die Tatsache, dass Sky nicht unbedingt das Allerbeste auf der Welt ist und dass es natürlich für mich einfach nur ein Ventil ist, um an die Droge zu kommen, die ich irgendwie brauche.
Ja, klar, und also wir alle tragen unsere Laster, haben unsere, weiß ich nicht, ich weiß auch, dass es scheiße ist, Fleisch zu essen und sowas, ne? Also da ist halt die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Und da muss, glaube ich, jeder das für sich selbst einfach abstecken, in welchem Rahmen er was mit sich vereinbaren kann. Genau, und ich bin dann, also ich muss ehrlich sagen, jetzt so diese Corona-Zeit mit so Spielen ohne Zuschauer und so war schon die Zeit, wo mich Fußball am wenigsten interessiert und gekickt hat. Also ich habe auch gar nichts mehr geguckt, so die ganzen Bundesliga-Finals und hin und her. Ich bin dann jetzt irgendwie Champions League-Viertelfinale, habe ich mal wieder eingeschaltet. Aber vorher hat es für mich wirklich ohne Fans einfach so Fußball in so einem leeren Stadion, das war einfach gar nichts. Gut, jetzt habe ich wieder richtig viel Mucke gemacht und habe da auch viel Zeit reingesteckt, aber irgendwie so die letzten 3-4 Monate hat mir Fußball gar nichts gegeben. Ich war jetzt auch lange nicht mehr irgendwie im Stadion. So klassische Groundhopper sind ja jetzt auch seit geraumer Zeit schon wieder in Tschechien, Ungarn und sonst wo unterwegs. Das kickt mich aktuell einfach auch gar nicht so. Ne? Das ist also einerseits diese Corona-Verantwortung jetzt, man sollte nicht jedes Wochenende überall rumdüsen. Andererseits dann auch einfach so dieser Fußball, der gerade hier stattfindet, ohne Fans und hin und her und Hauptsache irgendwie dieses kapitalistische Fußballkonstrukt wird am Leben gehalten. Das hat mich schon sehr rausgebracht irgendwie in den letzten 3-4 Monaten. Und ich bin gespannt, wann und wie das wieder weitergeht. Auch zum Beispiel sowas wie, es gibt jetzt wieder Spiele und dann, keine Ahnung, ich weiß gar nicht genau, wie die Regelung ist, aber dann gibt es nur Sitzplätze oder so und keine Gästefans. Das ist für mich auch kein Fußball. Also das macht für mich auch keinen Sinn irgendwie.
Ich glaube, Gästefans ist mit das Letzte, was dann wieder kommt, weil da natürlich die Infektionsgefahr deutlich höher ist, wenn man durchs halbe Land reist. Also das gilt natürlich für die Bundesliga genauso wie für Regionalliga bis runter zur Landesliga, wo man dann teilweise auch schon seine 50, 60, 70 Kilometer fährt von dem einen Landkreis in den anderen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich als Letztes kommen und ansonsten ja in den jeweiligen Arenen, wo man natürlich die Möglichkeit hat, auch Menschen voneinander zu trennen, gibt es natürlich deutlich bessere Voraussetzungen. Auch da ist natürlich die Range an Erst- bis Drittliga-Vereinen zur Regionalliga und auch zur Oberliga wieder sehr, sehr groß. Und dann muss sich, wahrscheinlich Schalke und Bayern müssen sich andere Gedanken machen als der TSV Havelse oder als Lok Leipzig. So, ne? Das sind natürlich auch ganz klar, das sind ganz andere Voraussetzungen.
Ja, und also ne, es ist ja definitiv auch richtig so, ne, dass wir diese Menschenansammlungen einfach vermeiden sollen. Aber so ist dieser Fußball halt für mich nicht dieser Fußball, der es ist. Ne?
Und, auf jeden Fall.
Ich nehme das dann, wenn es halt so ist, dass man das jetzt noch 2 Jahre in Kauf nehmen muss, dann ist es halt so. Aber dann ist es für mich nicht der Fußball, den ich liebe, mit seinen bunten und vollen Kurven und mit einer gesunden Rivalität, die irgendwie auch Gäste und Heimfans so zu besseren, sag ich mal, Leistungen im Stadion anstachelt. Ist einfach für mich, das fehlt mir einfach zu sehr. Ich gucke mir wahrscheinlich dann auch einfach wieder Spiele am Fernsehen an, wenn es weitergeht und wenn es irgendwo spannend wird und so, aber gerade reizt es mich nicht, irgendwie rauszufahren und Fußballspiele zu gucken, ehrlich gesagt.
Es folgt eine wunderbare Überleitung und zwar im Gegensatz zur Bundesliga und allen anderen Fußballspielen in letzter Zeit hast du dir in letzter Zeit relativ viele Gäste eingeladen für deine Musik.
100 Punkte.
100 Punkte. Und hast mit Weekend haben wir die ganze Zeit schon angesprochen als ja, dauerhafter Partner seit einiger Zeit. Ich glaube, das Erste, was ihr zusammen gemacht habt, war Alle sind wie jeder. Ist das richtig?
Nee, davor gab es auf jeden Fall auch schon Sachen, nur Alle sind wie jeder war dann so der, also ich war schon mal auf einer Mixtape von ihm drauf, er war auch auf einer EP von mir drauf, wir sind immer schon Friends und zusammen unterwegs, aber Alle sind wie jeder kam dann halt zur Tour und also ich war ja als Support Act mit auf seiner Tour und der kam und der ging mächtig ab und der hat, glaube ich, uns beide dann auch so einem breiteren Publikum als, glaube ich, ganz gut harmonierendes Duo präsentiert.
Und das funktioniert musikalisch und wahrscheinlich auch privat, weil du das ja schon auch versuchst miteinander zu verbinden, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, mit denen du cool bist, so, ne?
Ja, absolut. Also ohne geht gar nicht. Man kann jetzt auch mal ein Feature machen mit Spuren hin und her schicken, aber dann muss da trotzdem irgendwie ein persönlicher Vibe vorhanden sein. Genau, und der ist mit Christoph, also mit Weekend definitiv gegeben, seit ganz langer Zeit, also wir sind wirklich Freunde auch einfach, würde ich sagen, ich glaube, das sieht er genauso und ja, wir machen oft Sachen, die nichts mit Musik zu tun haben oder ganz andere Sachen und manchmal machen wir Musik, was wir uns auch ein bisschen mehr vorgenommen haben, jetzt irgendwie für die Zukunft mal wieder ein bisschen mehr Musik auch zusammen zu machen, weil es auch einfach tierisch Spaß macht, weil die Leute das diese Kombo auch mögen, weil wir diese Kombo mögen und Genau, ist ein ständiger Begleiter und einer meiner Top 5 Hip-Hop-Friends, so.
Als Betrachter von außen, der eure Musik eigentlich auch im Prinzip seit VBT-Zeiten verfolgt, konnte man auf jeden Fall so eine leichte Parallele erkennen, was eure Politisierung angeht.
Ja.
Das kommt natürlich auch durch den persönlichen Austausch, denke ich mal, wenn man als Kumpels relativ viel aufeinander hängt und man zeigt sich ein Video oder man weist mal gegenseitig auf was hin oder man liked einen Tweet oder ne, sowas bekommt ja auch der Kollege dann auch mit.
Ja.
Ich denke mal, so ist das abgelaufen, oder?
Ja, es ist ja auch, also es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie jedes zweite Wochenende zusammen abgegammelt haben und so, aber es ist ja generell so, dass unsere Generation oder irgendwie Leute um uns rum sich ja auch einfach viel mehr politisiert haben. Also es gibt ja auch einfach immer mehr Anlässe, die einen nicht drumherum kommen lassen und natürlich lässt man sich da von seinem Umfeld beeinflussen. Das ist jetzt nicht nur Weeknd, das sind auch ganz viele andere Leute, Freunde von mir, die ein gutes Gespür entwickelt haben und dieser Austausch ist natürlich einfach super wichtig und der spielt auch in unserer Musik auf jeden Fall eine Rolle. Also klar beeinflusst mich das, wenn er politische Sachen macht und ihn wahrscheinlich genauso umgekehrt. Beeinflussen eher im Sinne von inspirieren gemeint.
Und dann geht es ja auch um ein bisschen klare Kante zeigen bei euch. Geh weg, glaube ich, war so deutlich wie, glaube ich, wenig anderes. Ja. Ich glaube, noch deutlicher war, glaube ich, nur der, also einige Sachen vom Plot, da kommen wir gleich auch noch zu.
Ja.
Da hast du ja auch mit dem Conny zusammen gearbeitet und auch die haben, wie du Finn schon gesagt hast, ein sehr gutes Album released jetzt. Aber ich glaube, dieses klare Kante zeigen und dieses sich auch selber als Mensch positionieren, da sind wir wieder, ne? Man nimmt auch immer einen Mensch mit bei einem Künstler. Hat dich das Überwindung gekostet oder war die Politisierung so vorangeschritten, dass du gesagt hast, ich will damit jetzt raus?
Nee, die war schon so oder die ist auch schon länger vorangeschritten, nur mir ging es nicht darum, dass ich gesagt habe, irgendwie, nee, das hat da nichts zu suchen oder so, sondern es gab eine ganz lange Phase, in der ich einfach nicht wusste, wie ich das gut in meiner Musik kanalisiere. Und irgendwie, keine Ahnung, es gab wenig politischen Rap und ich habe auch wenig politischen Rap gehört und wusste erstmal gar nicht so, ey, keine Ahnung, ich fange an, mich mehr für Politik zu interessieren oder für gesellschaftliche Themen und habe mich mit meiner Musik aber oftmals ja nur um mich gekümmert, um meine Probleme, um mein Leben und das ist immer auch alles übertragbar auf Gesellschaft und so weiter und so fort, aber ganz konkret politische Dinge anzusprechen, fiel mir anfangs auch einfach nicht leicht. Ich wusste nicht, wie man das macht, ohne dass das irgendwie cringe ist. Das kam dann jetzt auch so über den Prozess. Der Gipfel davon war ja sicherlich der Legt dein Ohr auf die Schiene der Geschichte, dieser Remake, den ich von dem Freundeskreis-Song gemacht habe, wo ich ja wirklich ganz konkret irgendwie politische Gewalttaten, rechtsmotivierte politische Gewalttaten anspreche. Und wo ich vor 3 Jahren einfach gedacht hätte, ja, wie willst du darüber einen coolen Rap-Song machen? Und wenn ich das jetzt im Nachhinein betrachte, dann glaube ich, habe ich das schon sehr, sehr gut gelöst. Und das hat aber lange gedauert, um da eine gute Lösung zu finden.
2 wichtige Fragen dazu. Wie war die Resonanz aus der Hip-Hop-Community? Nicht unbedingt von deiner direkten, sondern eher so aus den Hip-Hop-Medien und von den Leuten, die dir folgen. Und hat sich Max Herre endlich bei dir gemeldet?
Die Resonanz aus der Hip-Hop-Community war sehr gut. Mir war eigentlich, also ist ja klar, dass das jetzt nicht die Single ist, die so dick performt und die man 100-mal im Loop hört, und sondern halt eher was man sich mal anhört, womit man sich beschäftigt, wo man vielleicht mal die Lyrics liest, was dann jetzt aber auch nicht in der Sommer-Playlist 2020 landet.
Ganz klar, ja.
Aber die Resonanz aus der Hip-Hop-Szene, also zum Beispiel auch Nico Backspin hat den Song in deren Podcast zum Song des Monats gemacht. Das sind irgendwie Sachen, die auf jeden Fall mir jetzt, sage ich mal, mit normalen Songs irgendwie vorher noch nicht passiert sind. Und da gab es schon sehr, sehr viel Feedback. Da haben sich irgendwie Leute gemeldet, wo ich gedacht habe, so ey, ja krass, dass die das cool finden. Und die, glaube ich, auch gedacht haben, ja krass, dass der jetzt sowas macht. Das war schon ein sehr, 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 sehr besonderes Feedback. Das hat zum Beispiel auch viel weniger auf Instagram stattgefunden, viel mehr auf Twitter, wo ja einfach auch eine viel politischere Community unterwegs ist. Das merkst du einfach schon. Du merkst auch, dass es viele Leute gibt, die daran kein Interesse haben, die dann jetzt eher andere Songs reposten als jetzt irgendwie sowas. Aber so rein, so die Basic-Hip-Hop-Szene, wie es die Hip-Hop-Szene von 2010, sag ich mal, gibt und war und ist, das, was wir beide wahrscheinlich als Hip-Hop-Szene verstehen, die hat da schon ein ziemlich geiles Feedback drauf geliefert.
Du als Tiefstapler, wie du vorhin selber gesagt hast, hättest du, oder versteht man dann vielleicht auch erst, was man auch nach der langen Zeit, wo man jetzt im Game ist, wie man so schön sagt, immer noch irgendwie für eine Strahlkraft haben kann, wenn man denn dann irgendeinen Nerv trifft, weil man, ich kann mir das natürlich nur vorstellen bei dir, aber klar ist natürlich auch, wenn man ein, zwei Jahre mal nichts released oder man hat halt andere Sachen im Kopf, dann ja, stellt man sein Licht vielleicht ein bisschen unter den Scheffel. Wie überraschend kam dann doch der große Input, den du dann bekommen hast, oder die große positive Resonanz?
Also es war jetzt auch nicht so, dass das für mich so der Big Boom war und ne, und auf einmal kommt jetzt der fette Hype und es ist ein VBT-Video mit 500.000 Aufrufen in einer Woche oder so. Es war einfach schön zu sehen, dass das halt irgendwie Leute auf dem Schirm haben, von deren musikalischer Meinung oder von denen ich einfach auch Fan bin, sage ich mal. Zum Beispiel von deren Podcasts, von deren Artikel, Interviews, whatever, ist einfach schön zu sehen, dass die das auf dem Zettel haben, dass die das auch honorieren, dass die mittlerweile auch viele ein Gespür dafür haben, wie wichtig politische Inhalte sind. Und das war schön, aber das war jetzt nicht so, wow, krass, ich bin jetzt irgendwie voll Hip-Hop, voll der Hip-Hop-Star irgendwie und irgendwie jetzt geht's richtig los. Für mich ist das schon immer, also das begleitet mich schon immer, dass ich eher so kleinere Momente habe, wie zum Beispiel Leute bestellen Sachen bei uns im Shop und dann schickst du das halt von Flensburg bis nach Zürich in irgendwelche Städte und hast so ein Paket in der Hand und denkst dir halt so, ey, cool, irgendjemand in Zürich findet dich gerade cool und kauft gerne dein T-Shirt oder so. Das sind eher so Momente, die mir dann immer so die Kraft auch geben, weiterzumachen, auch wenn es jetzt finanziell vielleicht nicht immer sich zu 100% rentiert, sind das immer so die kleinen schönen Momente eher, die ich viel wichtiger finde als dann so diese, klar, auch super schöne, geile Resonanz so aus dem Allgemeinen, aber es geht ja dann auch schnell wieder weiter so, ne?
Du hast das Aufkleber-Sticker-Game auf jeden Fall auch nochmal auf ein anderes Level gehoben im Deutschrap. Ich finde generell, es muss supported werden.
Das wird auch viel zu selten honoriert.
Das wird viel zu selten honoriert, das ist wirklich so. Ich weiß nicht, ob du den anderweitig vertreibst, aber zu deinem Shirt auf jeden Fall mit ZSKA Moskau-Logo, sag ich mal, gab es auf jeden Fall auch noch deinen Pimpf 2003 in FIFA-Optik-Aufkleber,
ja.
Wo ich sicher bin, dass wenn man den nochmal irgendwie behält, dass er in 10 Jahren auf jeden Fall einen soliden Wert haben wird. wie kommst du, also vielleicht ein bisschen sehr special Frage, aber wie kommst du auf Ideen? Also wie ist dir diese Idee gekommen?
Also ich feiere das grundsätzlich voll, so Visuals irgendwie anzulehnen an Sachen, mit denen man irgendwie ein gutes Gefühl verbindet. Das finde ich einfach schön und irgendwann hatte ich halt dieses FIFA 2002 war es, glaube ich, in der Hand. Und habe diese Cover gesehen und dachte so, boah, wäre voll geil, wenn da statt FIFA jetzt einfach Pimpf steht. Und dann haben wir das halt gemacht. Und genauso ging es mir zum Beispiel mit dem ZSKA Moskau-Logo, wo jetzt auch statt ZSKA Pimpf steht. Das habe ich einfach selber am Computer mit Paint gebastelt. 3 Nächte lang, weil ich absolut kein Talent habe in so Design-Zeugs und so. Aber schon immer so klare Vorstellungen und Visions. Und ich finde irgendwie so visuelle Sachen auch voll wichtig und voll cool einfach. Und Es ist auch einfach jetzt zum Beispiel schön, dass du mich drauf ansprichst, so, weil das halt so Kleinigkeiten sind, einfach die Spaß machen. Und ich freue mich auch, wenn ich von Künstlern ein Paket bekomme und da ist irgendwie was schön aufbereitet oder ist noch irgendwas dabei, so, dann macht mir das Spaß und dementsprechend macht es mir halt auch Spaß, das quasi rauszugeben. Einfach so als Gadget, als Liebe zum Detail. Und ja, Mann.
Es ist halt nicht nur Schnickschnack, ne? Das darf man halt, also erstmal darf man die Arbeit nicht vergessen, die dahinter steckt. Jeder, der so ein bisschen Ahnung hat von den Visuals oder generell von, ich wollte vorhin sagen Photoshop, aber jetzt muss ich ja sagen Paint.
Also ist jetzt auch, ne, zum Beispiel das Pimp, das FIFA-Cover habe ich auch nicht selbst gebastelt. Das hat der Christian Wasenmüller schon wahrscheinlich mit Photoshop gebaut. Ein guter Freund von mir und ein talentierter Grafiker bei dem
Auch schon sehr
ZSKA.
lange im Game, kann
Ja,
man
schon
auch
sehr lange im
sagen, ne?
Game, schon sehr lange auch einfach mich begleitend, auch schon etliche Cover für mich gemacht und so. Und irgendwo stoße ich natürlich an meine Grenzen und dann hole ich mir schon professionelle Hilfe. Aber ja, ich habe das dann schon vor Augen so und sag so, ey, lass mal das und das ausprobieren und machen. Und ähnlich gehen wir gerade auch so mit dieser Final Wave Playlist voll in die Offensive, sag ich mal, was so Visuals angeht. Ich finde das auch alles super schön gestaltet und so. Und mir macht es selber einfach Spaß, wenn das was hermacht so.
Gibt's das Shirt plus die Aufkleber noch?
Meinst du das ZSKA Moskau T-Shirt?
Genau, ja.
Aktuell nicht, wird es aber wieder geben. Ich mache das meistens so, dass ich irgendwie einen kleinen Merch-Drop mache, irgendwie, dass ich so 100 Shirts irgendwie order auf Kommission und die dann einfach so über einen Drop raushaue. Und da hatte ich jetzt tatsächlich bei den letzten drei, vier Rutschen das Glück und einige Leute halt das Pech, dass die T-Shirts relativ schnell ausverkauft waren. Jetzt vor ein, zwei Wochen gab es so einen Drop halt mit diesen Lakers-T-Shirts, wo ich quasi das LA Lakers-Logo entfremdet habe oder entfremdet haben lasse. Und ich glaube, als nächstes werden dann wieder die ZSKA-Shirts an der Reihe sein. Ist auch geplant, das alles mal irgendwie im Shop ordentlich aufzulisten. Da sind auch immer noch so Restexemplare am Start. Aber aktuell ist alles sold out. Der Businessmann.
Dann, da ist er wieder, der Business-Pimp. Dann mache ich den Marketing-Part. Wenn ihr das hört, checkt mal auf jeden Fall Pimp auf Instagram aus und guckt auch immer, was da so an neuem Merch-Drop am Start ist. Es ist auf jeden Fall immer mit viel Liebe zum Detail. Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, was du vorhin gesagt hast. Finde ich immer sehr schön zu sehen, wenn da noch drauf geachtet wird. Wir waren kurz vor dem Merch-Thema tatsächlich bei deinen Gästen oder deinen Freunden im Umfeld, mit denen du Musik gemacht hast. Hatten wir Weekend angesprochen, hatten wir auch ja, eure gemeinsamen Zusammenarbeiten, was Tracks angeht und auch was die Zukunft angeht, hast du ja schon gesagt, dass da noch ein bisschen was kommt. Am Freitag ganz konkret gab es ja auch noch ein Release vom Plot, wo du wahrscheinlich schon im Vorhinein die Möglichkeit hattest, ein bisschen reinzuhören, denke ich zumindest.
Ja.
Ich habe es mir am Freitag, ich habe es mir leider noch nicht ganz geben können, aber auf jeden Fall weiß ich jetzt, wer frische Avocados bekommt. Das ist zumindest schon mal eine gute Info, die aus dem Album entspringt. Ich finde die Deutlichkeit ähnlich. Habe ich vorhin schon gesagt, ähnlich drastisch beim Plot wie bei dir auch und Weekend in diesem Geh weg-Song. Wenn du alsjeniger, der mit den Jungs verbandelt ist und mit denen zusammengearbeitet hast, sowas hörst, denkst du dann, ja Mann, da hat's wieder, also nicht wieder jemand verstanden, weil die Jungs ja schon sehr lange in diese Richtung gehen, aber da sagt's noch mal jemand, ich bin nicht alleine, ich muss jetzt hier nicht auf weiter Flur kämpfen, es gibt noch ein Release, was sowas anspricht, auch von weißen Cis-Jungs, die
Ja.
das mal auch mal droppen und nicht nur Leute wie vielleicht Credibil oder Megalo, die das ja seit Jahren machen. Hast du dieses Gefühl oder ist einfach nur guter Sound, was es ja auch ist? Das darf man ja auch nicht vergessen.
Nee, ja, definitiv habe ich dieses Gefühl. Ich freue mich also nicht nur jetzt bei meinen Freunden, sondern generell irgendwie zu sehen, dass immer mehr Künstler, auch immer noch viel zu wenige, aber dass immer mehr Künstler sowas machen Und zum Beispiel bei dem Plot, es ist auch ganz oft so, dass man sich so Sachen zeigt und sich so denkt, oh scheiße, warum hab ich diesen Song nicht geschrieben? Und boah, kacke. Und so, ne, die Jungs, die haben auch einfach eine unfassbare Wortwahl und die treffen mit diesem Album so viel auf den Punkt, was ich gar nicht hätte so schreiben können wie die. Ist ja auch einfach eine, da schwingt ja einfach eine unfassbare Intellektualität mit. Wo ich zum Beispiel auch, als ich die Platte mit Conny gemacht habe, auch einfach sehr inspiriert von war. So wie, wir sind komplett unterschiedliche Typen, glaube ich, aber haben da einfach einen richtig, richtig guten gemeinsamen Nenner. Und ja, das freut mich zu sehen, zu hören, das inspiriert mich, das treibt mich an, wenn du sowas hörst und dir denkst, ah scheiße, ey, der hat das voll gut gemacht und jetzt muss ich mir irgendwie das noch besser überlegen und nicht einfach den Zeigefinger heben und sagen so, hey, Nazis sind doof oder so, sondern dass das irgendwie auch schmackhaft verpacken, dass Nazis doof sind. Das ist schon einfach alles sehr, sehr schön zu sehen.
Nochmal kurz Werbung, Stadtlandflucht heißt das Ganze, die EP kann man sich auf jeden Fall auch nochmal bei Spotify und allen möglichen allen möglichen Veröffentlichern geben. Es ist cool, wenn du es hörst. Es macht dir ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Kommt in nächster Zeit nochmal was mit dem Plot zusammen? Vielleicht, wo man jetzt musikalisch noch ein Stückchen näher zusammengerückt ist, was die Themen angeht?
Aktuell steht es konkret nicht auf dem Zettel, aber ich habe auf jeden Fall mit Conny schon darüber geschnackt, dass wir definitiv nochmal was machen wollen, dass wir weitermachen wollen. Aber dadurch, dass jetzt für mich dieses Playlist-Album, was ich jetzt aufgemacht habe, ist halt erstmal, ist ja wie ein zweites VBT irgendwie. Ich habe mir jetzt vorgenommen, alle, keine Ahnung, 3-4 Wochen oder so einen Song rauszuhauen und es ist definitiv noch nicht alles fertig und da gibt es einfach super viel zu tun. Das ist jetzt erstmal richtig Bootcamp durchballern. Und dann stehen halt einfach auch noch so Sachen wie, ich mache Songs mit Weekend auf dem Plan. Dann habe ich, wie gesagt, eine Menge Solo-Songs in petto, die eigentlich ein klassisches Pimpf-Album ergeben. Dementsprechend ist der Terminkalender relativ voll. Ich glaube, es ist bei Conny aber auch ähnlich. Und ich hoffe, dass wir das dann irgendwie so, wenn die ersten ein, zwei Projekte raus sind und ein bisschen Luft da ist, ich hoffe, dass wir das dann angehen und wieder gemeinsame Musik machen.
Aber das ist ja auch das Coole an so einem Playlistenkonzept, dass man da, wenn man grob in eine Richtung geht mit dieser Playlist, auch immer mal eine Überraschung droppen kann oder sagen kann, es passt vielleicht eher auf dieses Playlisten-Ding als auf das Pimpf-Album, was dann ein Stückchen persönlicher sein soll. Und da kann man ja auch super variieren quasi mit dem, was man gerade fühlt als Künstler.
Ja, volle Kanne. Also das wird auch definitiv so sein, dass auch zum Beispiel der nächste Song, der kommen wird, wird auch wieder ein anderer sein als jetzt Molly. Der wird in einer anderen Art und Weise dann ein Banger sein, hoffentlich. aber ja, also ich werde da auch ganz viel ausprobieren, Experimente machen und irgendwie, weiß ich nicht, ich habe, wie ich ja auch auf Molly sage, ich schrieb jetzt 3 Jahre lang das gleiche Lied. Ich habe selber irgendwie das Gefühl von mir gehabt, dass ich mich sehr, sehr viel in meiner Komfortzone bewegt habe, musikalisch das gemacht habe, was ich gut kann. Und das macht mir auch Spaß, das mache ich auch weiterhin. Aber jetzt auch so dieses, einfach mal Sachen wieder auszuprobieren und sich zu trauen, ohne die Angst zu haben, so ey, ich verliere dadurch bestimmt ein paar Leute und so hin und her. Das habe ich halt zum Beispiel durch die politische Musik gelernt. Es ist gar nicht so schlimm, Leute zu verlieren. Das ist vollkommen in Ordnung oder manchmal auch eher gut. Und genau, deswegen wird da jetzt einfach sehr viel buntes Zeug passieren. Und das eine wird dir wahrscheinlich dann auch besser gefallen, das andere vielleicht nicht. Aber ich glaube, es ist auch so diese Variabilität, ist auch eine Stärke von mir. Das war damals im VBT schon so. Dieser Stärke habe ich mich jetzt vielleicht langer Zeit beraubt oder einfach mich da selber ein bisschen eingeschränkt, völlig unnötig, weil ich dachte so, das muss irgendwie immer das eine Stringenz haben, aber es hat ja einfach eine Stringenz, weil ich ja einfach immer derselbe Typ bin und ich darf halt auch mal fröhlich sein. Und ja, ist immer das beste Ende für eine Antwort, aber reicht.
Das weiß man, da kann man am besten schneiden. Das ist wie bei Sprachnachrichten, ne? 99% enden nicht mit Tschüss, sondern mit Ja, okay.
Ja.
Keine Ahnung, genau weiß so. Ich auch nicht. Wie läuft es bei so Kollabos mit den Jungs, mit denen du zusammengearbeitet hast, so der erste Kontakt ab? Also gehst du mit einem Songkonzept auf Weekend zu oder er mit einem Songkonzept auf dich zu? Habt ihr Themen zu der ganzen Geschichte? Ich frage deswegen, weil Yuzu Yu, den du ja auch kennen wirst, vor einiger Zeit in einem Interview mal gesagt hat, er hat auch letztens einen Song mit Panic Panzer rausgebracht, Ich hasse Autos. Und er hat so viele Rapper gefunden, die gesagt haben, dieses Konzept wollte ich auch schon mal machen. Und das fand ich sehr interessant, dass man offenbar so doppelschöpfungsmäßig vieles hat, was parallel passiert. Ist dir das schon mal passiert und wie läuft generell so eine Songkonzeptfindung ab?
Ja, das ist mir definitiv schon passiert und es gibt ja auch einfach unfassbar viele Doppelschöpfungen, was auch in Ordnung ist, weil ja Leute das trotzdem immer noch irgendwie anders beleuchten oder musikalisch verpacken und so. Das ist ja ähnlich wie ich eben gesagt habe, so, ah, scheiße, den Song hätte ich auch gern geschrieben, so, oder die Worte habe ich nicht gefunden und ah, krass, du hast es so auf den Punkt getroffen. Das passiert schon häufiger und das gibt es und die Konzeptfindung ist eigentlich sehr divers, würde ich sagen. Also, keine Ahnung, ich kann da jetzt konkret zum Beispiel sagen, das Geh weg war einfach ein Song, den Weeknd vorgelegt hat. Also der hat an seinem Album gearbeitet und hat irgendwie die Strophe und die Idee mit dem Sample geliefert und hat gesagt, ey, da würdest du doch gut draufpassen. Und ich habe gesagt, ja Mann, let's go. Das lief dann zum Beispiel aber andersrum auch so, dass ich ihm den Song, den wir gemeinsam für meine Justus Jonas EP gemacht haben, dass ich ihm den vorgelegt habe, der dann zum Beispiel auch viel mehr, sag ich mal, Pimp-Style ist als Weekend-Style. Und ja, ist ganz divers. Also viel von den Final Wave-Sachen, die jetzt schon da sind, da werden auch sehr, sehr viele Features drauf sein. Überwiegend aber keine großen Namen, sondern Jungs aus meinem engeren Umfeld, also sprich von der Lagoon-Styles-Bande. Die sind dann auch einfach so zusammen entstanden. Man hängt rum, hört Beats, macht Mucke, entwickelt zusammen Ideen. So ist es zum Beispiel auch mit Conny, mit der Stadtland-Flucht-EP gewesen, dass wir uns getroffen haben und uns einfach zusammen hingesetzt haben und irgendwie gevibed haben und gemeinsam Ideen entwickelt haben. Also ganz bunt. So, ne? Zum Beispiel mit Shogun habe ich dieses Jahr noch einen Song rausgebracht, Chorzeit. Da war das so, dass ich einen 16er geschrieben habe und ihm das geschickt habe und gesagt habe, ey, ist es nicht vielleicht was für dich? Und er dann irgendwie direkt in der Nacht dazu ein Beat gebaut hat und seine Strophe gemacht hat und so. Ganz bunt, mal so.
Und dabei, wie bei den anderen Zusammenarbeiten, auch immer wichtig, dass man eben vibet, wie du gerade gesagt hast. Also, dass man eben auf einer persönlichen Ebene auch gut zusammenpasst. Und man das Feature nicht nach 2-3 Jahren bereut, weil man gemerkt hat, hups, der ist Antisemit oder
ja. So. Ja, und auch, also, ne, und auch, es muss natürlich trotzdem musikalisch passen oder thematisch passen, ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Song über Kiffen und Paulana Spezi mache, dann frage ich jetzt nicht unbedingt Conny als Feature-Part an, ne?
Ja, klar.
Ergibt sich dann ja auch eher so daraus, wo du thematisch hingehst und dir dann vielleicht einfällt, yo, der passt da vielleicht gut drauf.
Jetzt bist du ganz kurz eingefroren bei mir, aber jetzt hat sich's auch schon wieder gelegt.
Ja.
Ich habe zum Abschluss, weil wir kommen nämlich so langsam zum Ende, noch drei Fragen, die ich dir ganz gerne stellen möchte, die du im besten Fall mit einem Wort beantworten kannst, sollst. Starten wir einfach mal. Erste Frage wäre, bester Fußballspieler ever?
Schnecke Kalla, Fußballgott.
Alles klar, auch definitiv St. Pauli-Legende, also kann man den nennen.
Es gibt nur einen,
Es gibt nur einen. Wie geht das Champions-League-Finale aus? Das Gute ist, ich werde es hochladen, wenn es schon ausgegangen ist. Das heißt,
dann sage ich jetzt einfach alle Ergebnisse und du schneidest dann das Richtige rein, bitte.
So ist es.
Ich sage, Bayern gewinnt 4-2.
Okay, und letzte Frage ist, weißt du jetzt endlich, wo Lörrach liegt?
Ja, natürlich weiß ich, wo Lörrach liegt. Ich verstehe die Frage nicht.
Verstehst du die Frage wirklich nicht, oder?
Nee.
Der Joke funktioniert natürlich jetzt nicht, weil das eine VBT-Anspielung noch ist aus deiner Runde gegen...
Ich war Mr. Walks, kam aus Lörrach, genau. Bei Basel, genau. An der Schweizer Grenze.
Ja, genau. Aber du fragst irgendwann, wo zum Teufel liegt denn bitte Lörrach? Also das ist...
Da war wahrscheinlich der Rhyme, auf jeden Fall war der Rhyme fett, aber...
Der Rhyme war fett, ja.
Ich war mir, glaube ich, damals auch schon bewusst, wo Lörrach liegt. Ich habe, also geografisch bin ich gut aufgestellt, aber ist trotzdem schon eine berechtigte Frage eigentlich, oder?
Finde ich auch. Ist kein so besonders großer Ort und in diesem Sinne Grüße nach Lörrach, kann man jetzt auch nochmal zusammen sagen. So, jetzt haben wir ganz lange gequatscht. Jonas, ich danke dir nochmal für deine Zeit und dass wir so viel über Fuppes und Rap geredet haben. Ich hoffe, in nächster Zeit kommt viel gute Mucke. Wir haben viel drüber gesprochen und wenn ihr Bock habt, Pimpf auszuchecken, auch da wieder der Marketing-Sebastian hier, dann checkt Pimpf auf jeden Fall auf Instagram aus und verfolgt seine Final Waff-Playlist auf Spotify.
Danke für die Einladung. Viel Erfolg mit dem Podcast. Ich werde auf jeden Fall ein treuer Abonnent und Hörer, weil ich diese beiden Welten sehr liebe und schön, dass sie jetzt so konkret miteinander verbunden werden.
Ich danke dir. Schönen Abend noch.
Tschüss.
Der Podcast Fuppes und Rap wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de